Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee durch Raum und Zeit bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Moin und hallo und willkommen zurück bei Daydreams, dem Literaturquickie. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur ersten regulären Folge. Und ich hoffe, ihr habt es euch geistig ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe es auf jeden Fall getan. Der güldene Saft steht hier zu meiner Seite, um die Lippen zu befeuchten. Und ja, dann wollen wir auch heute mit der ersten Geschichte starten. Der Anfang von Ende des Weges. Wir gehen ein Stückchen in die Zukunft durch Zeit und Raum und werden zu Beginn Zeuge eines Abschiedes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und genießt es. Das Haus gehört jetzt dir und dem Jungen. Ich will es nicht. Doch, das willst du. Denn wo könntest du sonst hin? Sie wandte den Blick von ihm ab und schaute schmollend zu Boden. Er kannte diesen Blick. Kannte ihn schon, seitdem er sie damals aufgenommen hatte. Du wusstest, dass dieser Tag kommen wird, sagte er sanft, wie der Vater, der er nicht war und dennoch sein musste. Jedenfalls bis heute. Er hatte diese Aufgabe nie gewollt. Hatte sich sogar dagegen gewehrt, als sie damals an seine Tür klopfte. Während er sie betrachtete, füllte sich sein Geist mit Bildern. Bildern von einer Zeit, als sie sich das erste Mal trafen. Wie zerbrechlich sie gewesen war. Wie ausgemergelt sie ausgesehen hatte, in dem wenigen, das sie damals trug und trotz ihrer Schwangerschaft. Eine Teenager-Hure aus dem Puff des freien Volkes. Vergewaltigt und vertrieben aus der kleinen Siedlung nahe seines Heimes. Noch bevor diese Welt an das Netz angeschlossen worden war. Bevor das Kantium auch hier Einzug gehalten hatte. Ja, ich weiß, antwortete sie, hob jedoch nicht den Kopf. Und was soll ich jetzt tun? Leben, antwortete er knapp. Und was soll ich den Leuten aus dem Dorf sagen? Dass der alte Eremit fortgegangen ist. Und dir alles vermacht hat. Ganz einfach. Auf dem Pad in meinem Schlafzimmer ist alles notiert und per DNA sowie Synapsencode bestätigt. Wer wird mich und den Jungen beschützen? Du, denn du bist stark. Und du hast auch Dara. Ich habe dich als ihre neue Herrin in ihrem Cortex vermerkt. Sie schnaubte. Er wusste, dass sie die KI des Hauses nicht mochte. Wer wird mich lieben? Darauf fand er keine Antwort. Er wusste, dass ihre Gefühle zu ihm stärker waren als umgekehrt. Doch er hätte nie eine Lösung für dieses Problem finden können. Du wirst jemanden haben, der dies tut. Da bin ich mir sicher. Irgendwann. Schwer atmete sie ein. Dann hob sie den Kopf und Flüsse aus salzigem Nass rannen von ihren geröteten dunklen Augen über die blassen Wangen. Schön war sie geworden über die Jahre. Schön und stark. Wirst du dich von dem Jungen noch verabschieden? Das habe ich schon. Sie nickte und er wusste nicht, was er noch sagen sollte. Wusste nicht, was er noch tun sollte. In all den Jahrhunderten hatte er vieles erlebt und vieles gelernt. Doch sich gut zu verabschieden, das war für ihn bis heute ein Mysterium. Ein Mysterium, welches ihm immer wieder Unbehagen bereitete. Eine Fischerechse schrie von den Klippen vor und unter dem Haus durch die Ruhe des Nachmittags, und durchbrach so das monotone Brannen des grünen Wassers gegen den massiven Stein. Bevor die Stille zwischen ihnen beginnen konnte, sie beide zu erdrücken, umarmte sie ihn, mit voller Kraft, voller Hingabe und Leidenschaft. Er tat das Gleiche, so gut er konnte, und hoffte, dass es richtig war, während ihr rabenschwarzes Haar ihn an der Nase kitzelte. Dann entzog sie sich ihm und wandte sich ohne ein weiteres Wort ab. Er seufzte. Für einen Moment stand er einfach nur da, während sie durch das Gartentor ging und dieses schloss. Er hörte das Quietschen der Scharniere, die er schon seit Wochen hatte ölen wollen. Sein Herz wurde ihm schwer. Er hasste es. Dann atmete er tief ein, drehte sich um und ging. Stramm Schrittes und ohne noch einmal zurückzublicken, durchschritt er ein letztes Mal die Farnfelder, welche im Licht von ZB24G9 oder besser Belaraus, wie ihn die Siedler dieser Welt nannten, fast rot leuchteten. Er brauchte gut 2 Stunden, um die Ausläufer des Mount Pereiros zu erreichen. Ein kleiner Berg, auf dessen anderer Seite seit nunmehr 50 Jahren Dyromit abgebaut wurde. Es war damals ein kleiner Schock gewesen, als die ersten Menschen nach ihm diese Welt am Rande des Nichts betraten. Nicht nur für ihn, der gehofft hatte, hier seine Ruhe zu haben, bis das kommen mochte, was nun eingetreten war. Auch für die Siedler, die nicht erwartet hatten, ihn hier zu finden. Aber es war, wie es war, und man hatte sich arrangiert. Irgendwie. Die Zivilisation war ihm gefolgt, und nun überließ er ihr diese Welt vollends. Denn das Ende seines Weges war bald gekommen. Ohne nur eine Sekunde zu zögern oder ehrerbietig innezuhalten, bahnte er sich seinen Weg durch den Fels und diesen hinauf. Eine weitere Stunde kletterte er, rutschte des Öfteren aus und arbeitete sich dennoch stetig weiter vor, bis er es erreichte. Hoch oben auf einem kleinen Plateau blieb er das erste Mal wirklich stehen. Seine Lungen brannten und der Schweiß tropfte von seiner Stirn, als er schnaufend die kühl gewordene Luft einsog und versuchte, sein wummerndes Herz zu beruhigen. »Ich werde wohl alt«, murmelte er, lachte unwillkürlich auf und streckte sich. Er wollte nicht. Bei Gott, wenn es Seiden gab, er wollte nicht. Dennoch trugen ihn seine Füße zum Rand der kleinen Klippe, wo seine Augen über das weite rote Tal vor ihm und das grüne Meer dahinter glitten. Er konnte nicht anders, als zu seufzen. Es waren gute Jahre gewesen. Einsame Jahre. Turbulente Jahre. Und er schmunzelte, als er an die kleine Familie dachte, die sich in sein Heim und in sein Herz geschlichen hatte. Die Familie, die er nun für immer verließ. Für eine Sekunde zweifelte er plötzlich und sein Herz wurde ihm so schwer, als ob eine Singularität aus dem Untiefen des Alls dieses in seinen gravimetrischen Keilen gefangen halten würde. Doch er entkam ihr, als er ihr das Bewusstsein um das entgegenwarf, was getan werden musste, wendete sich endgültig ab und ging ein paar Schritte, bevor er erneut stehen blieb. Es dauerte einige Sekunden, aber er blieb geduldig. Wusste er doch, dass die Sensoren im Fels anhand seiner DNA und seiner Hirnwellenmuster schon unter Hochdruck daran arbeiteten, zu bestätigen, wer dort stand. Und sie taten es. Felsen bröckelten, Metall quietschte, Vereisungen brachen, als sich das 20 Meter hohe Tor im Stein vor ihm öffnete. Noch einmal dachte er, dass er noch umkehren könnte. Dass er einfach hierbleiben und sein Leben leben könnte. Dass es noch nicht zu spät wäre, dem Schicksal zu entkommen. Er schritt ohne ein Zögern weiter. Betrat die Höhle und fand das, was diese seit Jahren verbarg. Der Erzengel, sein Sternenmech wartete, wo er ihn einst zurückgelassen hatte. Dieser kniete wie ein Krieger aus alten Tagen, der seinen Ritterschlag erwartete, nur mit dem Unterschied, dass die rechte, dreigliedrige Hand umgedreht auf dem Boden lag. »Hallo, alter Freund.« Die Stimme seines ehemaligen Herrn war kaum mehr als ein Flüstern und dennoch Befehl genug. Das breite Kopfsegment, welches sich nach vorn hin verjüngte und ein Gesicht gleich einer Messerschneide aufwies, ruckte hoch und am oberen Ende erglühte ein blaues kleines Licht. Der Brustpanzer der Kriegsmaschine öffnete sich und gebar eine durchsichtige Kugel aus transparentem Kristall, welche durch einen maschinellen Arm gleich einer Nabelschnur mit dem Inneren verbunden blieb. Kaum hatte sie ihren angestammten Platz verlassen, riss sie in der Mitte auf, präsentierte die in ihr verankerte Steuerungseinheit und gewährte Einlass. Der Mann, auf dessen Befehl sie reagiert hatte, strich sich über den Vollbart und seufzte erneut. »Zeit, nach Hause zu gehen!« Geschwind stieg er auf die Hand des metallenen Riesen, nahm die kleinen Leiterstufen am Arm und stieg dann in die Kugel. Wie von selbst legte sich das kalte Gestell um seinen Körper, nur um ihn gleich darauf ein wenig in die Höhe zu heben. Er aktivierte die Kontrollen, die nun ergonomisch vor seinen beiden Händen lagen. Die Kugel schloss sich wieder, zog sich zurück in ihre metallene Krippe und der sich versiegelnde Brustpanzer schloss das Licht nun vollständig aus. Noch während sein Körper vollends von einer Nähr-Antidruckflüssigkeit umhüllt wurde, spürte er, wie sich der Mech aufstellte, um aus der Höhle zu marschieren. Es dauerte einige Sekunden, bis die optischen Sensoren eine 360-Grad-Darstellung auf der Innenseite der Kugel präsentierten. Doch als sie es taten, sah er ein letztes Mal die Blutsonne der Welt, die ihm so lange ein Zuhause gewesen war. Er suchte sein altes Haus und fand es. Ein leichtes Zusammenkneifen seiner Augen führte zu einer sofortigen Vergrößerung. Er wunderte sich über sich selbst, als er feststellte, dass er tatsächlich gehofft hatte, sie noch einmal zu sehen. Doch sie war nicht da, genauso wenig wie der Junge. Noch einmal wankte sein Entschluss, unter den Ansturm von Schuldgefühlen. »Ich hatte es dir gesagt«, flüsterte er, und selbst für ihn hörte es sich mehr wie eine Entschuldigung an, als eine Feststellung. »Lebt wohl.« Ein Druck auf einen der Knöpfe an den Handkontrollen reichte und die Rückseite der Oberarme des Mechs entfalteten sich und offenbarten die sonst verborgenen Gravitationsflügel. Er spürte nun geradezu die Energien, die jetzt begannen, durch den Körper der Maschine zu rasen, als deren Herz zur Höchstleistung hochgefahren wurde. Dann hoben sie ab und rasten dem Himmel entgegen. Während sie die einzelnen Schichten der Atmosphäre durchstießen, schaute er auf das Chronometer. Ein Tag. Er hatte einen Tag benötigt, seitdem das Signal eingegangen war. Einen Tag hatte er gebraucht, um sein jetziges Leben hinter sich zu lassen und den Sternen entgegenzujagen. Es hatte länger gedauert, als er jemals erwartet hatte. Jedoch hatte er auch nie erwartet, hier etwas von Bedeutung zurückzulassen. Das Signal hatte jedoch nicht nur dafür gesorgt. Seitdem sein kleines Terminal es empfangen hatte und noch während er und der Mech sich zunehmend den Fesseln der Anziehungskraft des Planeten entzogen, wurden Mechanismen aktiviert und Abläufe angestoßen, die er seit Jahrhunderten im Geheimen vorbereitet hatte. Noch während er an riesigen Frachtern und ihren kilometerbreiten Sonnensegeln vorbeiraste und dem Kopf der Sternbrücke entgegen wurden über Lichtjahre hinweg der gesamte Transitverkehr im Netz umgeleitet, sodass er ohne Verzögerung jeden Sprung machen konnte, der vonnöten war. Noch während die mächtigen Modulatoren der Brücke begannen, den Welleneffekt für seinen Sprung aus dem System vorzubereiten, wurden über die tiefen Gräben von Raum und Zeit hinweg Befehle übermittelt, um ganze Flotten zusammenzuziehen und zu verlegen. Noch während sein Sternenmech von den Verzerrungs- und Massenreduktionsfeldern eingefangen wurde, berechneten Super-KIs im gesamten Netz die benötigten logistischen Kapazitäten, führten Wahrscheinlichkeitsberechnungen durch und Fallanalysen und sprachen Empfehlungen für das weitere Vorgehen an die entsprechenden Befehlsstellen aus, die diesen ohne Widerspruch folgten. Auch während er im Schutz der Kriegsmaschine auf einer Welle aus Licht durch die unendliche Schwärze zurück ins Herz des Netzes ritt, bereitete die Menschheit die letzten Schritte für die größte Rettungsmission in der Geschichte des bekannten Universums vor. Und sie wusste nicht einmal, warum. Ende. Ja, das war's auch schon. Der erste kleine Daydreams. Wie gesagt, eine etwas kürzere Geschichte. Auch meine erste Geschichte. Weitere sollen jedoch folgen. Ich bedanke mich an alle Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Dann wird es etwas mehr in Richtung Dark Fantasy gehen. Mit Red Riding Wolf. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Bis dann.